Hast du als Whisky-Fan die ein oder andere Technik parat, mit der du Aromen in einem Glas Whisky entdeckst, dann hast du unweigerlich mehr Freude an einem Glas Whisky. Du hast mehr Wow-Erlebnisse und die Reise durch ein Glas dauert dann halt einfach länger. Einer, der hierbei seit Jahrzehnten Whisky-Fans unter die Arme greift, ist Jürgen Deibel. Er ist Whisky-Buchautor, Referent und Berater von Unternehmen bei der Herstellung hochwertiger Destillate. Und dies seit 1995 unter seiner eigenen Agentur, der Deibel Consultants GmbH. Im Interview verrät er dir unter anderem, welche Vorteile Tumbler gegenüber Nosing-Gläsern haben, welchen Nutzen Aromenräder bringen und was man wissen muss, wenn auf dem Label steht Whisky aus dem Sherry-Fass. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Rhein. Im Interview erhältst du gleich interessante Einblicke in verschiedene Verkostungspraktiken bei Whisky. Möchtest du darüber hinaus noch mehr über Malt Whisky erfahren, veröffentlichen wir für dich wöchentlich eine neue Episode hier im Podcast. Damit du keine der kommenden Folgen verpasst, solltest du den Podcast jetzt in deiner Podcast-App abonnieren. Du wirst dann nämlich rechtzeitig informiert, sobald eine neue Episode erscheint. Und nun viel Vergnügen mit dem Interview. Jürgen, zur Vorbereitung der Episode bzw. des Interviews habe ich natürlich deinen Namen gegoogelt, um zu recherchieren. Und was mir da aufgefallen ist, auf jedem Bild, auf dem du bist, hast du ein Nosing-Glas in der Hand. Also wirklich überall. Also ich glaube, ich hatte Google am Ende durch. Und überall hattest du, wenn du ein Glas hattest, ein Nosing-Glas. Also Stiel, breiter Bauch, schmale Öffnung. Gibt es jetzt für dich auch Momente, wo du sagst, hier eignet sich ein Tumbler, also dieses klassische Whisky-Glas aus Filmen, mehr als ein Nosing-Glas?
Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich auf den Bildern sind es überwiegend die Nosing-Gläser, weil ich die auch selber gerne verwende und weil ich diese Gläser natürlich auch für mich hier, für meine eigenen Tasting-Notes oder auch eben für die Beschreibungen ganz klar favorisiere. Das heißt aber nicht, dass ich ohne den Tumbler nicht auch genießen oder mit dem Tumbler nicht auch genießen kann. Ich habe schon ganz gerne auch mal einen Tumbler, je nachdem, was für eine Größe man hat, je nachdem, zu welcher Gelegenheit, gerade auch wenn man im Sommer mal einen schönen, leichten Sommerwhisky zum Beispiel mit einem Eiswürfel mal trinkt oder wenn man hergeht und hat etwas Leichteres, oder was man so gerne nur mal pur trinken möchte, ohne jetzt wirklich über Nosing und Analyse und Ähnliches nachzudenken, dann finde ich den Tumbler auch durchaus als Gefäß zum Trinken angebracht. Es muss nicht immer das Nosing-Glas sein. Diesen Dogmatismus lehne ich eigentlich ab. Es ist eben so, dass, wenn die Bilder gemacht wurden, war meistens das Nosing-Glas in der Nähe.
Aber das heißt, für dich so privat verwendest du auch Tumbler?
Für mich privat, wenn ich tatsächlich einfach nur mal in Ruhe genießen will, habe ich spezielle kleinere Tumbler. Ich habe auch andere Glasformen, die ich dann je nach Spirituose mir auswähle und dann dafür verwende.
Und wenn wir jetzt mal kurz nochmal zu dem Nosing-Glas zurückgehen, hast du da ein Nosing-Glas bzw. eine bestimmte Form, die du bevorzugst oder variierst du jetzt je nach Spirituose, Torfgehalt, Alkoholgehalt und solchen Punkten?
Das ist tatsächlich der Fall. Also zum einen ist es ja so, ich habe ja schon vor über 30 Jahren für die Industrie mal die ersten Untersuchungen gemacht über Gläser im Zusammenhang damals mit Whisky. Und dabei hat sich natürlich schon herausgestellt, dass jeder Whisky, wirklich auch, ob das jetzt nur Schotten gewesen sind oder Schotten, Iren, Amerikaner und was alles zur Verfügung stand, dass man, wenn man den im Glas hat, dass sich in jedem Glas ein Whisky anders verhält. Das gilt natürlich genauso für einen Cognac, das gilt genauso für einen Rum. Und insofern war das für mich eigentlich schon von vornherein klar, dass man auf bestimmte Formen hinarbeiten muss. Die Tulpe hat sich da ganz gut herauskristallisiert, weil sie eben durch die Verjüngung am oberen Rand die Aromen sehr schön auf die Nase konzentrieren kann. Sie ist nicht notwendigerweise perfekt geeignet für den Genuss über die Lippe, weil dort konzentriert sie dann auch wiederum die Flüssigkeit zu stark in der Mitte. Da braucht man einen etwas breiteren Rand, um sie dann entsprechend wieder zu verteilen. Und so habe ich dann tatsächlich später auch mal für verschiedene Hersteller Gläser auch designt. Unter anderem habe ich auch das Michael Jackson Glas zum Beispiel gemacht, wo wir ganz bewusst genau diese Aspekte zusammengebracht haben. Also einerseits die Tulpe mit einem bestimmten Oberfläche, Volumen, Sauerstoffgehalt, Verhältnis plus eben dieser entsprechenden Lippe, um auch eine maximal angenehme Verteilung auf der Zunge zu garantieren. Und darüber hinaus sind natürlich Gläser, die mit Stiel präsentiert werden, sind einfach immer was Edles. Das sieht einfach immer toll aus. Und auch wenn man die Farbe noch beurteilen möchte, dann hat man nicht die Fingerabdrücke am Glas, wenn man sie am Stiel nehmen kann. Also es sind alles Dinge, die für ein solches Nosing-Glas grundsätzlich sprechen.
Hat dann der Stiel, den du gerade angesprochen hast, auch also rein edle und ästhetische Gründe oder auch in Bezug auf die Erwärmung der Spirituose?
Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie man das definiert. Also die Erwärmung der Spirituose ist ja nicht notwendigerweise etwas, was man braucht. Das wurde am Anfang tatsächlich sehr häufig immer kommuniziert, dass man das Glas jetzt in die offene Hand reinnehmen muss, damit entsprechend die Aromen sich im Glas verteilen und man das meiste daraus riechen kann. Man darf aber nicht vergessen, dass man damals auch hauptsächlich Whiskys mit 40 Volumenprozent hatte. Und wenn man heute Whiskys hat, die Fassstärken sind, dann kann es bei der Erwärmung in der Hand auch relativ schnell passieren, dass er an der Nase dann extrem sprittig wird. Und das Glas mit dem Stiel ist einerseits natürlich die Ästhetik, wie ich sie gerade angesprochen habe. Andererseits ist es einfach aber auch ein Glas nochmal am Stiel zu nehmen, dass man die komplette Flüssigkeit im Glas wunderschön beobachten kann. Dafür finde ich den Stiel eigentlich schon ganz schön.
Und wenn du jetzt mit so einem Nosing-Glas, jetzt unabhängig von Stiel oder nicht, wenn du damit jetzt verkostest, hast du da eine Strategie, wie du da nach Aromen suchst? Also sagst du, okay, das erkenne ich jetzt, das erkenne ich und das? Also eher nach dem Zufallsprinzip oder gehst du schematisch vor, also mit einer gewissen Strategie?
Also man geht grundsätzlich ja schematisch davor. Man hat eine Strategie, was man hier im Glas hat. Das hängt einmal von der Kategorie natürlich ab, die man sich sehr genau vorher angeguckt hat und auch überlegt hat, welches Glas dafür am besten geeignet ist. Die andere Seite ist aber, dass ich auch zum Beispiel hergehe und mir erst einmal das Ganze in das Glas einschenke. 2 Cl in der Regel, das ist das, was ich für die Degustation verwende. Und dann auf der anderen Seite lasse ich das erst einmal wirklich ein paar Minuten stehen, 2, 3, 4, 5 Minuten, sodass das Glas sich mit den Aromen füllen kann, die eben eher leichtflüchtig sind, die auch bei der Raumtemperatur, bei der degustiert wird, sehr schön sich im Glas leicht verteilen. Und dann nehme ich das und führe das zur Nase. Und dabei achte ich natürlich darauf, dass die Nase möglichst nicht in das Glas eintaucht. Also ich kenne da auch durchaus einige, die das schaffen, auf 2 mm über Flüssigkeit mit der Nasenspitze zu kommen. Das versuche ich tunlichst zu vermeiden, sondern man bleibt über dem Glas drüber, ruhig mal 1 bis 2 cm, und dann wird einfach mit geöffnetem Mund für das retronasale Belüften erst einmal eingeatmet. Dabei nehme ich schon jede Menge an Aromen wahr, vor allen Dingen die leichteren Aromen, das sind häufig die Destillataromen. Und dann als nächstes geht man her und macht tatsächlich einen kleinen Tornado im Glas, sprich also man dreht das Glas, dann bekomme ich die größere Oberfläche, aber dann setze ich auch Aromen frei, die zum Beispiel dem Fass zugeordnet sind. Und dann kann ich auch darüber sehr schön aussagen über das Fass und über die Reifung, über den Reifungsgrad eines Destillates treffen. Gleichzeitig muss ich dann natürlich berücksichtigen, dass ich durch das Drehen den Alkoholgehalt wieder natürlich verstärke und ich dann eben auch an der Nase nochmal kräftiger den Alkoholgehalt wahrnehmen werde. Also man orientiert sich da schon sehr klar und sehr strukturiert an dem, was man dort im Glas hat. Wenn man das hier zum Beispiel bei einem Blind Tasting hat, wo man eben jetzt in das Glas ja nicht weiß, was man drin hat und auch zum Beispiel den Alkoholgehalt nicht hat, dann macht man halt vorher den Beading-Test, guckt sich das an, wie sehen die Blasen aus an der Seite der Flüssigkeit, wie sehen die entsprechenden Lakes aus. Darüber kann ich eine Aussage treffen, was ich für einen Alkoholgehalt ich habe. Ich kann dann eben mich auch schon innerlich darauf einstellen, welche Alkoholgehalt ich hier zu erwarten habe und auch darüber eine Qualitätsaussage mache, ob zum Beispiel ein hoher Alkoholgehalt trotzdem sehr angenehm oder ein niedriger Alkoholgehalt durchaus sehr sprittig rüberkommen kann. Und dann habe ich erstmal nur die Nase beurteilt. Also da habe ich schon meine Zeit zu tun. Und dann geht es natürlich an die Degustation. Dann der erste Schluck ist also immer nur erstmal zur Adaption. Der zweite Schluck ist dann der Beurteilungsschluck. Und dabei geht es darauf, dass man das wirklich komplett im Mund verteilt. Es muss in die unterschiedlichsten Zonen im Mund kommen, dass man dort die Aromatik auch mal wirklich genau analysieren kann, den Nachklang dann analysieren kann, wenn es die Kehle runtergelaufen ist, so dass sich daraus dann ein Gesamtbild der Spirituose im Glas ergibt.
Okay, bei den ganzen Prozessen, die du jetzt beschrieben hast und mit den ganzen Aromen und der ganzen Komplexität, du hast ja auch retronasale Verkostung angesprochen,
ja
da kommt man auf unglaublich viele Aromen. Und sind da aus deiner Sicht jetzt für Anfänger als auch für Fortgeschrittene sowas wie Aromenrede für eine Whisky-Verkostung sinnvoll? Weil ich meine, in gewisser Weise ziehen sie ja auch den Fokus weg vom Eigentlichen, weil wenn du hunderte von Aromen da durchgehst und überprüfst, ob du jedes entdeckst, geht ja der eigentliche Grund fürs Whisky-Trinken flöten, also der Genuss, weil du hängst ja nur über dem Aromenrad. Eignen sich da diese Rede überhaupt für die Verkostung?
Da stimme ich dir zu. Ich bin da auch zweigeteilt, muss ich sagen. Einerseits ist es natürlich so, dass man erst einmal sich ein eigenes Wertesystem, sein eigenes Aromensystem aufgebaut haben sollte, bevor man tatsächlich mit einer solchen Degustation sich auch professionell auseinandersetzen möchte und das auch professionell machen sollte. Auf der anderen Seite, gerade auch für Einsteiger sind solche Aromenräder durchaus hilfreich. Gerade in dem Augenblick, wenn ich immer wieder erlebe, dass jemand an etwas riecht und er hat eine Assoziation, aber er kann diese Assoziation nicht benennen. Das heißt, seine eigene Aromenkarte, seine eigene Erfahrung, die ist nicht so, dass sie ihm dieses Aroma auch zuordnen kann. Und dann hilft es, wenn er dann vielleicht nochmal einen Blick entweder direkt in die Tasting Notes oder eben über das Aromarad wirft und dann guckt und sagt, ach, guck mal hier, da ist ja so ein Aroma, das erinnert mich tatsächlich an so eine erdige Note und diese erdige Note, oh, das ist ja wie so ein frischer Pilz, also Mushroomy im Wald, da habe ich das zum Beispiel schon mal gerochen. Also auch hier ist unglaublich wichtig, dass man eine große Erfahrung von Aromen und auch wahrgenommenen Aromen mitbringt. Und je mehr man also sich dort im Leben tagtäglich mit Aromen auseinandersetzt, auch bewusst isst, bewusst trinkt, bewusst riecht, auch bewusst schmeckt, umso mehr kann ich das nachher auf die Spirituose übertragen und lerne praktisch von den Aromen, die ich irgendwo anders wahrgenommen habe und transferiere die dann in diese Welt der Spirituose hinein. Das Rad ist für diese Fälle eine gute Ergänzung. Es ist ein Hilfsmittel, aber es sollte nie im Vordergrund stehen, dass ich gleich, wenn ich was rieche, sofort auf das Rad gehe, um das zu suchen, was das ist, sondern erstmal den eigenen Kopf benutzen, dann da zu gucken, was habe ich dort eigentlich an Aromen hinterlegt.
Okay, aber was zeichnet für dich so ein gutes Aromenrad aus? Weil ich meine, im Internet findet man ja Dutzende, man kann sie kaufen, man kriegt sie kostenlos. Gibt es da Qualitätsunterschiede?
Also ich muss sagen, für mich waren eigentlich die besten Aromenräder, wenn es um Whisky geht, immer die vom Scotch Whisky Research Institute, weil die waren schon sehr klar strukturiert. Die haben dir sehr gute Guidelines gegeben, die auch sehr schön differenziert waren. Da gab es ja auch verschiedene Weiterentwicklungen dieser Räder. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder von Marken Räder, die dann eben rausgebracht werden. Die sind aber dann natürlich schon unter dem Aspekt, was möchte ich bei meiner Marke, dass da wahrgenommen wird, auch geschrieben.
Ja. Und gut, also solche Räder, die gibt es ja für verschiedene Spirituosen jetzt. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Whisky gesprochen. Aber wenn wir jetzt mal bei fast gelagerten oder fast gereiften generell bleiben, wie unterscheidet sich jetzt da so deiner Meinung nach allgemein, jetzt unabhängig von Rädern, ganz allgemein, die Verkostung von Rum und Cognac zu Whisky? Also gibt es ist etwas bei der Verkostung von Whisky, das es bei Rum und Cognac und so nicht gibt oder auch andersrum?
Das hängt immer ein bisschen davon ab, zu welchem Zeitpunkt ich diese Destillate jetzt habe. Wenn ich sehr junge Destillate habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich viel Einfluss vom Fass gehabt habe, noch nicht so gegeben. Je länger, je älter eine solche Spirituose dann ist, also je länger sie auch die Zeit im Fass verbracht hat, desto mehr Fassaromen werde ich aufnehmen. Und dann kann es natürlich schon einmal passieren, dass wenn ich ein 40, 50, 60 Jahre altes Destillat habe, dass ich dann feststelle, dass das Fass auch überbordend geworden ist und mich eigentlich schon fast die Kategorie gar nicht mehr erahnen lässt, weil die Fässer dann so viel Einfluss bekommen haben, dass der eigentliche Charakter des Destillates verloren geht. Also hier ist es immer wieder wichtig, was ich degustiere. Ich kann ja auch nicht sagen, ich mache eine Degustation von Rum so ganz pauschal, weil wenn ich einen Rhum Agricole habe, dann habe ich eine andere Form der Destillation nach dem, was ich suche, nach dem, was ich an Aromen dort auch erwarte. Zum Beispiel also von tropischen Früchten, von grünen Aromen, von unreifen Aromen, von grasartigen Aromen, bis hin eben, wenn ich einen klassischen Melasse-Rum zum Beispiel habe, wo ich durchaus Aromen suche Richtung Kaffee oder Richtung Schokolade und die dann eben eventuell durch das Fass sogar noch verstärke, noch weiter vertiefe. Das ist eben dann ganz unterschiedlich. Und beim Cognac, da hängt es dann auch sehr viel davon ab, was für habe ich für ein entsprechendes Cru zum Beispiel. Wenn ich ein Grand Champagne Cognac habe, dort habe ich eine ganz andere Bouquet-Aromatik, nach der ich Ausschau halte und gucke, ob das diesem Produkt auch dann gerecht wird, wie wenn ich ein Cognac habe, der, sagen wir, aus dem Bois Ordinaire oder Bonbois oder sowas stammt. Da gucke ich nach einer ganz anderen Aromatik. Aber da gehört dann auch dazu, dass man sich mit den Produkten auch auseinandergesetzt hat, damit man versteht, dass Terroir zum Beispiel einen unterschiedlichen Einfluss haben kann und wenn, welchen Einfluss. Weil in der Qualitätsbeurteilung, und das ist ja das, was wir professionell ja auch machen bei der Degustation, ist es ja auch wichtig, dass das, was das Produkt sein will, in der Aromatik auch tatsächlich zu finden ist.
Okay, was sind dann für dich so ganz charakteristische Aromen, die du jetzt sagst, okay, die sind typisch für Whisky und kommen jetzt eher weniger in Cognac vor?
Naja, da sind wir wieder bei dieser Definition. Welchen Whisky meinen wir jetzt? Nehmen wir den Scotch Whisky mal als Beispiel heraus. Dann gucke ich da natürlich schon darauf, habe ich eine schöne malzige Note zum Beispiel. Gucke, was sind das für Fässer? Sind das Ex-Bourbon-Fässer? Dann, je nachdem, wie frisch sie waren, dürfen da sehr schön auch zum Beispiel Kokosnussnoten, Vanillenoten, Karamellnoten und so etwas zu finden sein. Und wenn ich das jetzt vergleiche und gehe jetzt mal ganz drastisch rüber auf den Cognac, dann gucke ich bei einem Cognac natürlich eher, ob ich dort weinige Noten drin finde, was für Florale, was für Aromatik ich zum Beispiel von der blumigen Seite her finde, ob das getrocknete Blumen sind, ob das frische Blumen sind. Und dann gucke ich eben, was finde ich zum Beispiel von der Aromatik her, von den Früchten. Bei Cognac, ich sage jetzt mal Grand Champagne, Petit Champagne, findet man sehr häufig Aprikosen, Aprikosenaromatik. Das findet man beim Whisky weniger. Beim Whisky finde ich dafür häufiger Apfel, Birne, solche Charakteristika. Also da sieht man dann auch schon, wo so ein bisschen die Unterschiede sind, auf die man dann schaut.
Okay, und das, was du jetzt so beschreibst, machst du ja, diese Verkostung, egal ob Cognac, Rum, Whisky, die machst du ja professionell. Und du bist ja auch Gründer und Namensgeber der DAFS, also Deibels Akademie der Feinen Spirituosen in Hannover, für professionelles und unabhängiges Spirituosentraining. Wenn ich jetzt das Wort Training höre, muss ich sagen, assoziiere ich für mich in erster Linie Sport damit. Also wenn ich dort trainiere, möchte ich besser werden, schneller, gesünder, stärker. Wofür trainiere ich dann bei Spirituosen?
Bei Spirituosen trainierst du auch darauf, nicht unbedingt schneller und weiterzukommen, sondern du trainierst eigentlich darauf, auf deine Aromatik. Das heißt, hier bei der Akademie, das ist ein einwöchiger Kurs, 5 Tage, wo wir sehr intensives Training machen, immer in Kleingruppen. Dort geht es erst einmal darum, die Nase, die ganze Aromatik überhaupt zu trainieren, dass man bestimmte Grundcharakteristika erkennt. Also da sollte man dann schon in der Lage sein, auch blind mal zu erkennen, ist das jetzt Holz, ist das eine Frucht, wenn ja, welche Frucht, Vanille, Karamell und so weiter. Das muss erst einmal trainiert werden, sodass wir alle einigermaßen auf dem gleichen Level sind und auch diese gleiche Grundaromatik erkennen. Und dann geht es eben weiter, da wir uns ja hier in der Akademie beschäftigen mit den Spirituosen von A bis Z, da geht es dann wirklich los und dann probieren wir und überlegen uns, wie riecht eigentlich jetzt ein Armagnac oder was erwarte ich von einem Aquavit oder was erwarte ich von einem Whisky, von einem Rum, was ist so das Typische? Und dann gucken wir, was ist dann die Differenzierung innerhalb der Kategorie? Also das, was wir gerade eben ja schon angesprochen haben. Ist das jetzt ein American Whisky? Ist das ein Scotch Whisky? Ist das ein Irish Whisky? Ist das ein deutscher Whisky? Gibt es da Unterschiede? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Und dann gehst du eben auch weiter bis eben zum Schluss wie Wodka. Eine Wodka-Degustation, sicherlich eine der schwersten, aber auch eine der faszinierendsten, was man noch bei einem Faktor 1000 an Aromaintensität weniger trotzdem bei Training noch in der Lage ist wahrzunehmen und diese Feinheiten herauszuriechen, herauszuschmecken. Das ist das, was wir in dieser einen Woche trainieren. Ja, in der Regel so sind es um die 200 bis 300 Spirituosen Minimum, die Sie in einer Woche bei mir hier degustieren müssen.
Aber diese eine Woche, also in 5 Tagen, das, also das, was du jetzt beschrieben hast, das klingt dann nach einem wirklich intensiven Trainingsprogramm und Trainingsplan. Aber innerhalb von einer Woche, und ja, es sind ja auch jetzt doch relativ viele Spirituosen, hast du es ja gerade genannt, über 200. Innerhalb von 5 Tagen stelle ich mir jetzt schwer vor, dann wirklich zu sagen, okay, ich erkenne jetzt diese einzelnen Aromen. Ist es dann nicht auch wichtig, dass die einzelnen Teilnehmer dann vor allen Dingen auch ein Rüstzeug bekommen, um nach dieser Akademie, also nach diesem Training, aktiv weiter zu lernen, weiter zu trainieren? Also das heißt, dass ihr praktisch die Basis schafft und das eigentliche Training danach stattfindet?
Es ist absolut klar. Ich werde nicht in die Lage versetzt, hier innerhalb einer Woche einen Menschen so weit zu bringen, dass ich sagen kann, so, den lasse ich jetzt hier raus und danach ist er der Spirituosenexperte und er kann das alles. Was ich ihm hier an die Hand geben kann, ist das Rüstzeug. Er hat das kennengelernt. Er hat gelernt, differenziert auf die Spirituose zu schauen. Er hat gelernt, differenziert sich mit dem Produkt im Glas auseinanderzusetzen. Und wenn er das kann, von der praktischen Seite her, aber auch von der theoretischen Seite, dann hat er Rüstzeug, mit dem er dann nach Hause geht und danach eigentlich erst anfängt. Ich kriege sehr häufig als Feedback, dass die Leute gesagt haben, das ist in dieser einen Woche, das ist Wahnsinn, was da an Informationen auch auf einen einprasselt, was man mitnimmt. Aber wenn man dann zu Hause ist und sich dann tagtäglich wieder damit beschäftigt, das sind ja Leute aus dem Handel, aus der Industrie, das sind Leute, auch Privatleute, die sich dafür interessieren, die dann tagtäglich urplötzlich als Rückmeldung geben, ich sehe das jetzt ganz anders. Ich sehe das in einem vollkommen neuen Licht. Ich sehe das unter einem neuen Aspekt und damit habe ich eine viel, viel breitere Wahrnehmung der Spirituose, wie ich das bisher für mich gehabt habe.
Und geht ihr da auch auf die Verwendung von Wasser ein? Also zum Beispiel, ich nehme jetzt nur mal Whisky raus, also die Auswirkung von Wasser auf Whisky, wenn man ihn verdünnt?
Also das ist ja sowieso ein Punkt, der grundsätzlich bei jeder Degustation dazukommt. Also wenn ich zum Beispiel eine Beurteilung von einer Spirituose mache, mache ich das immer im Originalzustand und dann natürlich auch nochmal runter verdünnt. Ich stelle mir das Ganze meistens auf 20 bis 25 Volumenprozent ein, um dann nochmal zu riechen. Weil dabei haben wir festgestellt, haben wir die breiteste Entwicklung von Aromen für die Nase. Nicht notwendigerweise für den Geschmack. Da kann das Ganze einfach brettflach werden. Aber von der Nase her ist das absolut perfekt. Und ja klar, natürlich, da wird dann auch darauf hingewiesen, worauf man achten sollte, welches Wasser man da verwenden sollte. Dann kriegt man auch da ein Gefühl dafür, was geeignet und was nicht geeignet ist.
Aber diese Verdünnung auf 20%, das ist ja in der professionellen Ebene, also wenn man wirklich in die Produktentwicklung geht, eigentlich eine gängige Größe, jetzt nicht unbedingt für Genuss, aber so die 50-50 Verdünnung bei 40-prozentigen Spirituosen ist ja ganz, ganz gängig.
Aber das ist das, was ich aus den Laboren ja auch gelernt habe. Ich meine, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich über viele Jahre in Laboren auch mitarbeiten durfte, um eben zu lernen, wie man die Analyse macht oder die Analytik auch dort gemacht wird. Und dabei habe ich eben das auch gelernt, dass das tatsächlich die beste Alkoholstärke ist, auf der man diese Dinge dann am besten analysiert, noch einmal beurteilen kann. Und da geht es ja auch manchmal nur darum, so wie ich jetzt, wenn ich jetzt hier Dinge probiere, dann muss ich ja zum Beispiel auch Feedback geben, wenn ich einen Fehler entdecke. Und manche Fehler entdeckst du wirklich erst bei der Verdünnung. Und andere Fehler sind so offensichtlich, dass man sie schon im unverdünnten Produkt wahrnimmt. Also da sind dann schon noch einige Tricks natürlich noch mit verbunden, klar.
Ist so eine intensive Verdünnung dann auch was für den Privatbereich oder eher wirklich, wie du sagst, im Laborbereich und in der Produktentwicklung?
Also es sind zwei Dinge. Im Privatbereich, die Menge an Wasser, die man zugibt, wenn man zum Beispiel eine Fassstärke hat, die richtet sich ja letztendlich danach, wie schmeckt mir das Produkt dann am besten. Da gibt es genug Leute, die sagen, ich gebe gar kein Wasser zu, weil ich will das so, wie es vom Fass kommt, auch bitte probieren. Absolut okay, habe ich kein Problem damit. Wenn man Wasser zugibt, stellt man fest, dass bestimmte Aromen durch den Verdünnungseffekt, aber auch durch das Wasser selber noch einmal entweder gecovert oder halt eben auch hervorgebracht werden. Das heißt, man sieht noch mal etwas mehr von der Vielfalt. Das bedeutet aber nicht, dass man das automatisch dann immer gleich auf 20% runter verdünnt, sondern vielleicht bei einem Whisky, den ich mit 55 Volumenprozent ins Glas gebe, gebe ich vielleicht auch erstmal nur, 5 Milliliter oder sowas dazu, um einfach nochmal zu gucken, wenn ich jetzt 2 Zl im Glas habe, um mal zu gucken, wie der sich dann öffnet. Und dann ist der vielleicht auch erst bei 43-46%, sodass ich ihn dann auf einer anderen Alkoholstärke noch habe. Also nicht notwendigerweise das automatische Runterverdünnen auf 20% ist das alleinig Seligmachende. Das ist nur für uns, für die Analyse. Da geht das schneller. Bei der privaten Sache für zu Hause, nehmt euch die Zeit. Bitte, wenn ihr an einem Glas am Abend auch immer nur einen Tropfen an Wasser zugebt, alle halbe Stunde dann einmal umdreht, nochmal dran riecht, guckt, wie ihr sich entwickelt habt, mal kurz probiert und dann wieder einen Tropfen zugebt. Gut, mir reicht ein Glas am Abend dann bei geselligem Zusammensein nicht aus, da hätte ich schon gern mehr Gläser, aber prinzipiell kann man das auch machen. Ich hab damit kein Problem. Wer das machen möchte, darf es gerne tun.
Achtet ihr da auch auf die Mineralienzusammensetzung des Wassers oder nehmt ihr jedes Wasser, also auch Leitungswasser, Hauptsache still und keine Kohlensäure?
Also still und keine Kohlensäure auf alle Fälle, aber ich gucke schon ein bisschen drauf. Es darf halt keinen Eisengehalt haben, es darf nicht geklort sein und ein niedriger Mineralgehalt ist schon von Vorteil. Da guckt man sich das vorher schon mal an. Im Zweifelsfalle, was auch immer sehr gut geht, sind klassische Filter, so Wasserfilter, wie man sie zum Beispiel für Teezubereitung auch gerne nimmt. Wenn man also gerade zu Hause ein bisschen stärkere kalkhaltiges Wasser hat oder auch vielleicht chlorhaltiges Wasser hat, dann sind diese Filter ganz gut geeignet und das Wasser, was da rauskommt, reicht vollständig aus für den Heimgebrauch, um damit zu arbeiten. Also man muss da nicht das schottische Quellwasser direkt selber kaufen.
Und die ganzen Workshops und das Ganze, was wir jetzt beschrieben haben, die ganzen Tastings und so, also auch wie du sie jetzt machst oder generell Tastings, die sind ja gerade aufgrund der aktuellen Corona-Situation jetzt so nicht mehr vor Ort durchführbar. Und einige Tasting-Veranstalter führen ja daher ihre Tastings online durch, also verlagern also das, was sie in ihrem Laden, lokal oder generell im persönlichen Ambiente gemacht haben, ins Digitale. Und soweit ich weiß, du auch. Auf was muss man da deiner Meinung nach achten, wenn man jetzt vorhat, die Qualität einer Vor-Ort-Veranstaltung ins Internet übertragen zu wollen?
Ah, da sind viele Punkte, die man berücksichtigen muss. Ich kann von meiner Seite aus sagen, wir haben es hier ganz gut geschafft, dass wir tatsächlich die Veranstaltungen, so wie die Leute mich draußen kennen, tatsächlich auch in das Digitale übertragen können. Und was ist wichtig? Ja, natürlich, die Informationsverarbeitung an sich ist schon einmal ganz anders, während man draußen sehr viel über Worte, über Gesten, durch das Entstehen der Bilder im Kopf der Zuhörer generieren kann, kann man das hier nicht mehr, weil die Kamera ist einfach eine eingeschränkte Perspektive. Das heißt, hier muss man hergehen und muss mit Präsentationen arbeiten, die aber auch sehr konzeptionell klar strukturiert und auch sehr dezidiert, je nachdem, was man erreichen möchte, was der Sinn des Tastings ist, aufgebaut sind. Und das setzt sich dann eben fort über die Art und Weise, wie man erzählt, wie man spricht, wie man das komplette Tasting konzipiert. Ich darf an dieser Stelle sagen, ich habe das Glück bisher, dass das, was ich bisher online gemacht habe, sehr gut angenommen worden ist. Wir haben durchaus sehr gute Zuschauerzahlen und das macht Spaß. Wir kriegen sehr, sehr gutes Feedback. Und da werden wir auch noch definitiv das eine oder andere machen. Da sind jetzt einige der Tastings auch jetzt angekündigt für das, was demnächst noch kommt. Also auch in diesem Jahr noch kommt, aber auch schon für nächstes Jahr.
Aber kann es auch sein, weil ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Veranstaltungsort hat mit verschiedenen Leuten darin, dass du, wie du gerade eben schon angesprochen hast, mit den Gesten und nicht so persönlich, kann es auch ein bisschen sein, dass da die Leute, die jetzt bei einem Online-Tasting zunehmen, so ein bisschen, ja, aus, ich sag's jetzt mal ein bisschen drastisch, so aus den Augen verloren werden, weil sie eigentlich nur ein paar Pixel auf einem Bildschirm sind, dass du jetzt eigentlich gar nicht so richtig mitbekommst, wer da teilnimmt, beziehungsweise wie er verkostet und wie du ihm helfen kannst?
Also da gibt es mehrere Aspekte, die man auch hier wieder berücksichtigen muss. Einerseits sind viele dabei, die möchten gar nicht gesehen werden. Das heißt, die haben die Kamera sowieso aus.
Okay.
Das heißt, die siehst du sowieso gar nicht. Da weißt du also auch gar nicht, ob du diese Leute jetzt in dem Augenblick erreichst oder wie auch immer. Manchmal bekommt man das Feedback dann über den Chat. Da bekommt man das dann in schriftlicher Form mitgeteilt. Das ist dann auch gut. Dann hat man da zumindest auch eine Möglichkeit zu interagieren. Und bei denen, die man sieht, gut, ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe natürlich dafür meine Technik auch so aufgerüstet, dass ich immer einen Monitor habe, auf dem ich die ganzen Teilnehmer auch tatsächlich immer sehen kann. Und ich kann natürlich dann schon sehen auf den, das ist nicht nur ein kleiner Pixel, sondern das ist schon größer, kann ich dann schon erkennen, ob der oder diejenige da sitzt und sich nur mit anderen rumherum unterhält oder sonst was macht oder ob sie wirklich konzentriert auch zuhört. Und wie gesagt, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass auch die Konzeption des Tastings genau das auch beinhaltet. Also man muss wissen, mit wem man spricht, ob ich jetzt hier eine Schulung habe oder ob ich ein Seminar mache für Retail oder Sonstiges oder ob ich wirklich Endkunden habe. Da muss ich meine Inhalte komplett anders strukturieren. Ich muss meine Art und Weise der Präsentation anders strukturieren. Und das ist eben auch die Herausforderung. Und dieser Herausforderung haben wir uns relativ früh gestellt. Ich habe das Glück gehabt, ich habe schon seit April diese Online-Tastings jetzt gemacht und habe da sehr viel lernen dürfen und auch gleichzeitig, glaube ich, auch sehr gutes Feedback bekommen, dass man sagen kann, ja, wir haben schon ein Gefühl dafür, wie wir die Leute auch nicht verlieren, wenn wir da mal 2,5 oder 3 Stunden so ein Tasting machen.
Und du bist ja auch Diplom-Chemiker. Inwieweit gehst du dann bei deinen Tastings auch auf die naturwissenschaftliche Seite ein, also im Hinblick auf die Verkostung und die einzelnen Aromamoleküle?
Jetzt könnte ich ja sagen, du bist ja auch Chemiker, also da könnten wir uns ja...
Wirst du.
Also ich bin Organometalliker. Ich weiß gar nicht, was hast du? Was bist du?
Biologie und Chemie.
Ah, Biologie und Chemie, okay. Na gut, ich bin Organometalliker und Destillationstechnik. Das ist eben das, was ich habe. Und ja, also ich habe früher auch immer drüber nachgedacht, je tiefer wir gehen und je mehr wir über diese Chemie und alles sprechen, das müsste die Leute doch eigentlich faszinieren. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Erschrecken festgestellt, dass mittlerweile Leute auch in Tastings über Dinge gesprochen haben, von denen sie eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Also wirklich auch gar keine Ahnung haben, weil sie Chemie wahrscheinlich in der Oberstufe irgendwie abgewählt haben. Und jetzt auf einmal stehen sie vor einem und versuchen einem etwas über die Chemie des Whiskys zum Beispiel zu erzählen. Deswegen, da muss man sehr vorsichtig sein. Man sollte dafür schon einen Background haben. Und wenn man den Background hat, dann sollte man auch bitte einen Background haben, der es erlaubt, solch chemische Fachbegriffe tatsächlich auch so zu erklären, dass jemand, der Chemie nie gemocht hat, nie gemacht hat, trotzdem davon nicht verschreckt wird. Es ist kein Zeichen von Kompetenz, wenn ich mit chemischen Begriffen oder auch physikochemischen Begriffen oder physikalischen Begriffen um mich werfe in einem Tasting, um dadurch Kompetenz auszudrücken. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn man es schafft, hochkomplizierte Prozesse und auch Beschreibungen in so einfache Worte zu bringen, dass jeder, aber wirklich jeder, das auch aufnehmen kann und kann es mitnehmen. Lass mich das an einem Beispiel festmachen. Wir haben dieses wunderbare, torfige Aroma von vielen Whiskys. Und dabei wird immer wieder von PPM-Phenol gesprochen. Nun, wer Naturwissenschaftler ist, der weiß einerseits, PPM-Phenol, muss man gucken, wo ist das definiert. Ist das nämlich einerseits definiert im Destillat oder ist es definiert im Malz? Und schon da werden die Unterschiede klar. Wenn ich ein Produkt habe, das einen 50 ppm Charakter von Gesamtphenol im Malz hat, ist das nicht der gleiche Phenolcharakter, den ich dann auch am Ende in meinem Destillat haben werde. Das zweite ist, die Angabe ppm muss man spezifizieren. Und das dritte, die Phenolbeschreibung ist ja eine Gattungsbeschreibung. Das heißt, wir haben hier zwar ein Molekül, was auch Phenol heißt, wir haben aber eine Gattung der Phenole. Und das sind genau die Aromaten, die für uns teilweise verantwortlich sind. Das heißt, wenn ich heute hergehe und habe ein Malz mit einer 40 ppm Phenolcharakteristik, das getorft worden ist über einem Torf, das von Seegras zum Beispiel extrem beladen ist, werde ich eine andere Zusammensetzung des Phenolgehaltes in meinem Malz wiederfinden, als wenn ich das Gleiche in zum Beispiel einer Melzerei mit, sagen wir, einem Torf aus den Highlands gemacht habe, wo ich überhaupt keine Seegräser und Ähnliches drin habe, wo ich zum Beispiel ein Torf auf Holzbasis habe oder ein Torf auf Grasbasis habe. Aber letztendlich ist der Gesamtphenolgehalt wird identisch sein, aber die Aromatik, die wird sich unterscheiden wie Tag und Nacht. Und genau diese Punkte werden ganz schnell einfach vermengt. Die kommen dann so in, das ist einfach Phenol und der hat den gleichen Phenolgehalt wie der. Und da werde ich dann ganz nervös, weil da muss man sich schon ein bisschen auch mit auseinandersetzen. Und das ist nicht nur Phenol, sondern da reden wir über die Fasschemie, da reden wir über die Unterschiede, die Destillatchemie, was passiert vor der Destillation und dann was passiert kupferkatalysiert in der Brennanlage drin. Also da sind eine solche Vielfalt an Prozessen, die dort ablaufen. Und noch einmal, wenn man sich damit auskennt, bitte das Ganze so umsetzen, dass es für jeden verständlich ist. Wenn man sich damit aber nicht auskennt, ist manchmal Klappe halten die bessere Alternative.
Was mir gerade bei dem, was du gesagt hast, auch aufgefallen ist, mit Phenol und Phenolen, die Gattung, was mir da häufig auch bei vielen Artikeln im Internet aufgefallen ist, dass hier der Plural und Singular vermischt wird, beziehungsweise aus Unkenntnis nicht angewendet wird. Und da kommt eben genau das raus, was du gerade angesprochen hast, dass man einfach nicht diese ganze Kategorie der Phenole betrachtet, sondern denkt, es ist wirklich nur dieses Molekül Phenol, genau. Was geschmacklich enorme Konsequenzen hätte, aber auch gesundheitlich, weil Phenol selbst ist ja hochkanzerogen.
Absolut.
Und genau das. Sehe ich ähnlich. Und wenn wir jetzt mal bei diesen ganzen Fachbegriffen bleiben, da gibt es ja auch im Sherry-Bereich, also im Sherry-Whisky-Bereich gibt es ja auch sehr viel, ich nenne es jetzt mal Wortspiele, die zur Verwirrung führen können. Und du bist ja seit 2008 offizieller Sherry-Educator. Ja. Das heißt, du hast schon den ein oder anderen Sherry pur getrunken. Inwieweit unterscheidet sich da so die Verkostung von Sherry pur jetzt im Vergleich zu einem Single Malt aus dem Sherry-Fass? Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel einen Oloroso, also ein gängiges Beispiel der Whisky-Industrie. Hat das, was da im Whisky landet, dann tatsächlich noch viel mit den Aromen eines Original-Sherry zu tun?
Oh, das muss man aber sehr, sehr differenzieren. Auch hier wieder, das sind interessante Fragen, aber da könnte man eine ganze eigene Stunde draus machen. Ich will versuchen, sie ein bisschen zusammenzufassen. Also, das ist richtig, ich habe den Sherry Educator gemacht und ich habe ihn wirklich auch aus diesem Grunde gemacht, weil ich eben verstehen wollte, was Sherry tatsächlich ist, um besser beurteilen zu können, was für Sherry-Fässer dort eigentlich in der Spirituosenindustrie und hier bewusst in der Whisky-Industrie zum Einsatz kommen. Das war das Erste. Das Zweite, wenn man sich anschaut, wie Sherry-Fässer überhaupt entstehen und auch aus der Historie heraus entstanden sind, dann hat man schon bei der historischen Betrachtung klar identifizieren müssen, dass das meiste und gar keine echten Sherryfässer waren, sondern das waren Transportfässer, die vielleicht einmal nur, vielleicht auch mehrfach für den Transport verwendet worden sind, bevor sie dann für die weitere Reifung für die Spirituose verwendet wurden. Wenn man das sich im Hinterkopf anschaut und dann auch noch gleichzeitig sich anguckt, wie Sherry gemacht wird, nämlich das Solera-System, was Pflicht ist im Sherry und sich dann in den Bodegas umschaut und feststellt, ja, Moment mal, da stehen ja Solera-Systeme, die sind 20, 30, 40, 50, auch mal 100 Jahre alt oder älter. Wie kann es denn sein, dass wir urplötzlich so viel Sherry-Fässer in Schottland oder in Irland zum Beispiel verwenden können? Dann stellt man sehr schön fest, da muss eigentlich noch was anderes da sein. Und dann kommt man eben sehr drauf, da gibt es sogenannte Season Casks. Das sind eben Fässer, die Industrie schon sehr lange, das wissen auch nicht allzu viele, aber die Industrie ist schon wirklich sehr, sehr lange mit diesen Fässern unterwegs, wo also sie Fässer wirklich den Bodegas gegeben haben oder von Küfereien haben bauen lassen. Die haben den Sherry da reingelegt und der Sherry hat dann mehr oder minder das Fass erst gereift und damit die Aromatik gegeben. Das kann man heute auf die verschiedensten Arten machen. Das geht heute bis zu Pressurized Seasoning, also auch mit Druck noch den Sherry richtig in das Holz hineinpressen. Und daraus ergibt sich dann wiederum eine Konsequenz, wenn ich dann mein Destillat in so etwas reife. Was passiert dann nämlich? Wenn es ein Pressurized Seasoning ist, habe ich keine Verbindung von Sherry und Holz. Dann bekomme ich sehr schnell in der ersten Abfüllung einen hohen Sherry-Charakter. Habe ich aber einen Pressurized Season Cask zum zweiten Mal, dann habe ich fast keinen Sherry-Charakter mehr, obwohl auf dem Etikett Sherry-Aroma draufsteht. Also da gibt es nochmal die großen Unterschiede. Und dann müssen wir ja im Sherry auch selber nochmal schauen. Haben wir VOS oder VORS-Sherrys zum Beispiel, wo wir Fässer haben, die mindestens 20 Jahre Sherry enthalten haben, mindestens 30 Jahre Sherry enthalten haben. Und wenn wir solche Fässer verwenden, das sind dann die sogenannten Methusalem-Fässer unter anderem, die da verwendet werden, dann sind das echte Sherry-Fässer, wo wirklich vorher Sherry drin gelegen hat. Wenn ich jetzt also auf das, was du angesprochen hast, zurückkomme, nämlich das Oloroso-Sherry-Charakteristika, dann ist es ja gerade das Interessante, wenn ich einen Oloroso-Sherry mal im Glas habe, und da gibt es auch eine große Bandbreite, versteht sich von selber, aber wir nehmen einfach mal den, in Anführungsstrichen, Oloroso-Sherry-Charakter, dann suche ich dort leichte Rosinennote, ich suche eine leichte Nussnote, Trockenfruchtnote, das kann Pflaume sein, so etwas suche ich. Und dann gucke ich, finde ich das in meinem Whisky überhaupt wieder? Also ist das, was der Hersteller mir dort anbietet und sagt, ja, das ist ein Sherry-Fass gereifter Whisky, ist das da überhaupt drin? Hat das Sherry-Fass genug Aromen davon überhaupt wieder abgegeben oder nicht? Also daran kann man dann auch so ein bisschen die Qualität von dem, was die Sherry-Fässer angeht, betrachten. Man kann über die Sherry-Qualität dann sprechen. Und da gibt es heute, wenn wir da in die Tiefe reingehen, dann reden wir über Montilla Morales, dann reden wir tatsächlich auch über ganz andere Dinge noch. Und dann kommen wir irgendwann auch wieder zurück. Ich habe jetzt gerade gesehen, man interessiert sich urplötzlich schon wieder, ob man einen Paxaret gereiften Whisky mal bekommen kann, damit man den auch mal degustieren kann. Also solche Dinge kommen dann auch alle wieder. Und dann haben wir noch einen neuen Podcast.
Können wir gerne machen. Aber wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zu den Cherry Season Casks schauen, ist das dann, da frage ich mich, ist das dann nicht ein bisschen so, dass die Industrie den Whisky-Fan dann nicht ein bisschen an der Nase herumführt? Weil letztlich bezahlt er ja für einen Whisky aus dem Sherry-Fass, bekommt aber in vielen Fällen ja aber nur einen Abklatsch davon.
Naja, Abklatsch würde ich das nicht nennen. Also diese Fässer sind schon durchaus sehr, sehr gut. Also wenn sie von seriösen Bodegas wirklich über 2 oder 4 Jahre mit Sherry belegt worden sind, dann hast du auch wirklich ein gutes Fass und da kannst du auch mit diesem Fass schon einiges erreichen. Also Abklatsch ist ein bisschen zu hart dafür. Was man nicht vergessen darf, und da habe ich jetzt so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, ich habe den Vorteil, ich bin ja nun über 40 Jahre schon im professionellen Trinken zu Hause. Ich bin sehr früh in Schottland gewesen und auch in Irland und habe dort Destillerien eben getroffen, die mit Sherrys gearbeitet haben oder mit Sherry-Fässern gearbeitet haben. Und wenn man damals gefragt hat, was sind das eigentlich für Sherry-Fässer, dann bekam man als Antwort, das ist spanischer Sherry. Und wenn man dann ein bisschen dezidierter gefragt hat und gesagt hat, ja, was denn für einer? Ja, dann ja südspanischer. Und wenn man dann gefragt hat, ja, was war es denn jetzt? War es ein Fino, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Pedro Jiménez? Oder war es vielleicht ein Creamfass? Was war es denn eigentlich? Dann kriegst du immer noch als Antwort, Sherryfass. Also das heißt, da wurden die Fässer bei Brokern gekauft, wo immer man die herbekam. Hauptsache es stand irgendwie Sherry mit drauf, eventuell noch eine andalusische Bodega. Und dann war das Thema eigentlich okay. Und erst mit der Bewusstwerdung von den Konsumenten, also von uns, die wir Whisky lieben, dass wir hergegangen sind und das probiert haben und gesagt haben, Mensch, der ist aber süßer. Und dann auf einmal dahinter gekommen sind, ja, das war ja vielleicht ein PX und das andere war ein Oloroso Sherry und oh, das war ja nur ein Amontillado, aber da war die Nussnote wieder deutlicher. Und da hat auch dann die Industrie, und McKellen muss man da mal als Marke nennen, die waren die Ersten, die das also auch so kommuniziert haben, die haben dann eigentlich erst agiert und gesagt, ja, da müssen wir auch transparenter werden. Und da bin ich grundsätzlich sowieso dafür. Lass uns bitte transparent sein. Wenn ein Hersteller etwas in einem Fass macht, und mittlerweile darf die Whisky-Industrie ja nicht nur Sherry-Fässer verwenden oder Weinfässer verwenden, sie dürfen ja alles Mögliche verwenden, solange im Endeffekt noch der Charakter des Whiskys erhalten bleibt. Lass uns einfach transparent darüber reden, was wird hier wirklich verwendet. Und wenn ich da ein Calvados-Fass habe und ich weiß, das kommt eben von einem Hersteller XY, dann sollte man das auch transparent rüberbringen und dem Konsument auch transparent mitteilen. Es kann nur gut sein dafür, wenn man weiß, was sich dahinter verbirgt, damit man auch das richtig einordnen und beurteilen kann.
Und so also im Sinne der Transparenz, gibt es jetzt eine Möglichkeit, um herauszufinden, ob der Whisky jetzt tatsächlich aus einem alten Sherry-Fass stammt oder nur aus einem Sherry Season Cask? Gibt es da eine Möglichkeit?
Schwierig. Also natürlich kann man in den Distillen nachfragen. Da bekommt man auch manchmal tatsächlich eine Antwort. Dann ist es immer wieder wichtig, der Besuch vor Ort. Also da bekommt man dann meistens den besten Einblick. Und man sollte sich aber dann nicht nur auf eine Tour einlassen, sondern das kann ich jetzt aus meiner Sicht sagen. Ich habe immer Tage, Wochen auch in Destillerien verbracht, um wirklich auch zu lernen, was dort gemacht wird und wie es gemacht wird. Und bin auch nicht umsonst dann häufig eben in die Welt gereist, um nach Spanien oder so zu gehen und dann die Produzenten zu fragen, was macht ihr da eigentlich? Also das ist die einzige Möglichkeit, wie man es wirklich rausbekommen kann. Deswegen ja auch mein Appell letztendlich an das Marketing. Seid transparent, erklärt, was ihr macht. Und ich meine, wenn ich mir anschaue, ich nehme als Beispiel jetzt hier mal den Dalmore, wo der Richard ja immer wieder klar gesagt hat, er hat Methusalem-Casks und das sind González Bias Methusalem-Casks. Dann wusste man, okay, da lag tatsächlich auch wirklich Sherry drin. Und auf der anderen Seite sprach er dann von einem Sherry-Cask und hat dann auch ganz klar kommuniziert, dass es sich dabei um einen Season-Cask handelt.
Gut, aber das kann man leider nicht von allen Destillerien behaupten, dass sie so transparent unterwegs sind mit ihren Produkten.
Das ist ja immer wieder deswegen auch mein Appell, den ich an die Industrie, und zwar nicht nur an die Whisky-Industrie, sondern grundsätzlich an alle richte. Denn wir haben ja jetzt auch im Rum-Bereich, finden wir ja jetzt genauso dieses Thema des Finishings seit geraumer Zeit mit den unterschiedlichsten Sherrys und Ports und was da alles verwendet wird. Dann lasst es uns doch wissen, seid doch transparent, sagt uns, was ihr dort einsetzt. Es spricht ja nichts gegen ein gut gemachtes Season Cask. Das kann ein genauso wunderbares Destillat ergeben wie ein First Fill Original Sherry Cask. Bitte, es muss ja nicht sein, dass wir dadurch dann auch eine Disqualifizierung eines Produktes herbeibringen.
Ja. Jürgen, zum Schluss wollte ich dich noch um einen Tipp bitten. Und zwar, was ist aus deiner Sicht der wichtigste Tipp, den du einem Whisky-Trinker geben kannst, um die Aromen in einem Glas Whisky zu entdecken?
Zeit lassen, genießen, Ruhe haben, sich bewusst mit dem, was man im Glas hat, von der aromatischen Seite her beschäftigen. Also überlegen, was rieche ich da, was schmecke ich da. Die Beobachtung, wie verändert sich das, wenn das im Glas 10 Minuten steht, eine Viertelstunde steht, eine Stunde steht. Das kann man zu Hause oder auch im Kreis von Freunden natürlich toll machen. Und dann sich auch austauschen, was riechst du, was merkst du, wie sich das entwickelt hat. Gerade im Kreis von Freunden kann man da auch seine Sensorik sehr schön weiterentwickeln, weil jeder ist ja auch durch seine Prägung im Laufe seines Lebens nimmt ja jeder auch manche Dinge anders wahr. Nicht jeder nimmt eine Orange als Orange wahr. Der eine ist das ein Grapefruit, für den anderen ist das schon fast eine Zitrusnote, die unterschiedlichen Orangen und so weiter. Aber wenn man das im Kreis untereinander austauscht und sich darüber unterhält, dann findet man letztendlich genau die Beschreibung. Und das macht ja auch am meisten Spaß. Also den Spaß nicht nehmen lassen, Zeit nehmen dafür und den Genuss wirklich auch trainieren. das zählt auch noch mit dazu.
Jetzt habe ich Lust auf einen Cherry Whisky.
Ja, sehr schön. Also ich werde mir jetzt auch gleich mal einen wunderschönen Ex-Sherry Cask gönnen, wobei ich genau weiß, es ist ein Season Cask und trotzdem, er ist knapp 3 Jahre alt, also noch nicht kein echter schottischer Whisky, es ist ein ausländischer Whisky. Aber ich kann jetzt schon sagen, da freue ich mich riesig drauf, weil ich weiß, was mich da jetzt gleich erwartet.
Super. Jürgen, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Das waren wirklich sehr, sehr interessante Einblicke. Und ich hoffe auch, dass wenn die ganze Geschichte jetzt mit Corona vorbei ist, dass wir uns mal endlich persönlich kennenlernen können.
Würde ich mich sehr darüber freuen, Philipp, wenn wir das hinbekommen. Und dann auch dir natürlich alles Gute und auch allen, die jetzt hier zuhören, bitte viel Gesundheit, bleibt alle gesund, genießt alles, was einmal durch eine Brennblase durchgelaufen ist. Ob das nun Whisky ist, Rum, Gin oder auch ein Baijiu oder was auch immer, genießt es und habt Spaß daran. Dafür wollen wir leben und das wollen wir weiter auch in der Zukunft machen.
Super, ich danke dir vielmals. Bis bald.
Gerne, bis bald.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Jürgen Deibel. Er ist Buchautor, Referent und Gründer der Deibel Consultants GmbH. Wir unterhielten uns über die Vorteile des Tumblers zum Whisky-Genuss und über den Werdegang vom Einsteiger zum Whisky-Experten. Wie bereits zu Beginn der Episode erwähnt, kann ich dir empfehlen, den Alpha Spirits Whisky Podcast in deiner Podcast-App zu abonnieren. So verpasst du keine weitere Folge und bist einer der Ersten, der über Whisky-Neuigkeiten informiert wird. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.